Nordwestradio unterwegs mit Theo Schlüter. Für diese Sendung, zwei Tage vor dem vierten Advent, hat uns der Präsident der Jakobs-Universität Bremen, Professor Joachim Treusch, eine Tür geöffnet. Wir konnten dabei sein, als er Besuch hatte von einer Professorin-Kollegin der Universität Mozarteum Salzburg. Helmi Fendt heißt sie und sie ist nicht nur eine freundliche Frau, die nichts dagegen hatte, dass wir dabei waren. Sie ist auch eine außergewöhnliche Frau mit einem außergewöhnlichen Lebenslauf. Spitzenturnerin und Sportgymnastin mit internationaler Wettkampferfahrung, Geigerin mit internationaler Konzerterfahrung, Pädagogin mit den Schwerpunkten Musik und Tanz und am Mozarteum leitet sie das Laboratorium InterArts. Nach der Musik werden Sie sie näher kennenlernen. Nordwestradio unterwegs mit der Professorin Helmi Fendt vom Mozarteum Salzburg und Dr. Joachim Treusch, dem Präsidenten der Jakobs-University Bremen. Vielleicht sollten wir doch der guten Ordnung halber mal sagen, wie dieses Gespräch zustande gekommen ist. Da gab es im November die Bremen-Tage in Salzburg. Dort haben sich Frau Fendt und Herr Treusch kennengelernt. Ich glaube, zum ersten Mal gesehen. Und Joachim Treusch hat mir nachher gesagt, Mensch, ich habe mal geguckt, was die für eine Vita hat. Das ist ja wahnsinnig. Die muss ich näher kennenlernen. So war es, Herr Treusch.
Nicht ganz. Ich habe hinterher die Vita geguckt. Schon als ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, die muss ich näher kennenlernen. Die Vita hat es dann bestätigt.
Was hat Sie so fasziniert an ihr?
Einmal schon ein Labor InterArts zu haben, ist eine absolute Faszination für jemanden, der wie ich hier oder wie wir hier in der Uni versuchen, Inter zu sein. Und wenn es dann noch Arzt sind, und ich werde Frau Fendt nachher auch unser kleines Theater zeigen, dann bin ich ganz fasziniert. Und wenn man dann liest, und Sie haben es ja gerade im Vorspann schon gesagt, dass Sie vom Geigen, vom Turnen, vom Tanzen herkommen, dies alles jetzt umsetzt, dann muss ich sagen, das müssten wir hier haben. Insofern ist der Besuch in vielfältiger Weise interessant und der Dialog natürlich auch.
Von Ihrem Kollegen Heinz-Otto Peitgen von der Universität, dem Mathematiker, weiß ich, dass Mathematik und Musik ja viele Berührungspunkte haben. Sie sind Physiker von Hause aus. Gibt es da eigentlich so Berührungspunkte zur Kunst und Kultur und Musik?
Es gibt sicherlich Physiker, die diese Verbindung nicht als die Hauptachse ihres Lebens bezeichnen. Und dieses Vorurteil hat sich dann auch verbreitet. Aber ich muss sagen, sowohl als Physiker wie als selber früher aktiver Musikbetreibender geht die Frage für mich in zwei verschiedene Richtungen. Einmal die Mathematik, die Herr Peitgen macht, ist die Mathematik, die mit der Physik verbindet, die Chaosforschung. Von daher hängt das direkt zusammen. Sie können da den theoretischen Physiker und Mathematiker gar nicht unterscheiden. Ich bin jetzt noch stolz, dass er einer der ersten war, der Herrn Peitgen zu einem großen internationalen Vortrag eingeladen hat vor Physikern. Aber die zweite Ebene, nämlich die ganz normale, persönliche, unabhängig von meinem Beruf, mir macht Kunst einfach in jeder Ausfertigung und Darstellungsform Spaß. Und nicht umsonst bin ich ja jedes Jahr mit großem Vergnügen einmal in Salzburg.
Dass Sie ein Verhältnis zu den bildenden Künsten haben, weiß ich schon länger, weil das nicht ausgeblieben ist, dass wir in Bremen schon mehrfach miteinander zu tun hatten. Aber dass Sie selbst mal Musik gemacht haben, Herr Treusch, wusste ich nicht.
Wenn Sie Singen Musik machen nennen, also ich habe zwar auch gegeigt, aber das war nicht so gut, dass es mich fasziniert hätte. Aber ich habe lange in einem Profichor gesungen und Auftritte, Schallplatten, Fernsehen etc. gehabt. In einer Kantorei, also die klassischen Werke von Bach bis Mozart, aber auch nicht weiter.
Frau Fendt, haben Sie das gesehen, als Sie ihn in Salzburg kennengelernt haben? Haben Sie das gemerkt, gespürt oder warum wollten Sie ihn so gerne kennenlernen? Denn Sie haben ja auch ein Interesse gehabt, nach Bremen zu kommen und ihn zu besuchen.
Ich hatte, das ist noch nicht lange her, eine Radiosendung gehört über die Privatuniversitäten in Deutschland. Und war, das muss ich sagen, ich war sehr erstaunt, wie die bereits in der Anzahl angestiegen sind. Ich war auch sehr erstaunt, dass es da schon so ganz unterschiedliche universitäre Konzepte gibt und dachte, ach, da kommt so jemand als Leiter einer solchen Einrichtung, die es versucht, etwas anders zu machen als die klassischen Universitäten. den möchte ich mal kennenlernen. Ganz einfach. Und diese, ich selber gehöre zu den Personen, die, glaube ich, viel nachdenken. Das hat natürlich immer was zu tun. Wenn man ein Labor leitet, ist man in permanenten Änderungsprozessen. Und die Änderungsprozesse, die vollziehen sich ja auf ganz unterschiedlichen Schichten, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und dazu gehört immer die konzeptuelle Ebene bis runter über die curriculare und letztlich in meinem Fall jetzt zur kunstpraktischen Ebene. Und wie die Ebenen ineinander greifen, wie sie sich, ob sie überhaupt ineinander greifen, an welchen Stellen sie sich verlinken dürfen oder ob da auch ein roter Faden von der, vom übergreifenden Konzept runtergeht bis zu der der eigentlichen Studierpraxis ist etwas, was mich immer schon sehr interessiert hat. Immer schon. Und knacke auch sehr an dem Problem, dass wir das oft nicht hinkriegen. Jetzt rede ich von vielen, ich sag jetzt einfach mal, den vielen üblichen Universitäten. Wir haben unglaubliche Präambeln. Wenn man also mal das Studium macht und liest sich die Präambeln von universitären Einrichtungen durch, da denkt man, Donnerwetter, muss das da toll sein zu studieren? Und letztendlich ist es ja immer dann die Frage des Innenlebens, was passiert wirklich? Und das interessiert mich sehr, das Innenleben, denn das, ich sage jetzt mal das Außenleben, also Papier ist geduldig, auf Papier können wir, Papier hält es aus und Papier wehrt sich auch nicht. Und hält es einfach fest. Ja, das steht jetzt hier. Aber was tun wir wirklich?
Nach dem Innenleben können Sie Herrn Treusch ja später noch intensiver ausfragen, Frau Fendt. Haben Sie denn, als Sie sich da gekümmert haben, deutsche Privatuniversitäten auch gewusst, dass die Jacobs-University mal International University geheißen hat und dass die Internationalität gerade das Markenzeichen dieser Universität ist?
Also ich kann mich erinnern, also diese Sendung listete verschiedene Universitäten auf. Ich kann mich daran erinnern, aber nicht mehr im Detail, dass die, dass das Konzept von vornherein international angelegt war, daran kann ich mich erinnern.
Also das müsste doch, Herr Treusch, für Frau Fendt besonders spannend sein. Wenn Sie, der Sie hier Präsident einer internationalen Universität sind, mit Faszination gesagt haben, was Sie in der Vita von Frau Fendt gefunden haben, ich lese das mal vor, Gastlehrtätigkeiten an diversen Hochschulen und Universitäten Europas, der USA, in Japan, Australien, Indien, Südwest- und Zentralafrika und der Mongolei, Studienreisen zu indigenen. Ich kenne es nur Spanisch, indigenas, nomadischen Kulturen in Nordwest- und Südwestafrika, Australien, Neuseeland, Zentralasien, USA und Hawaii. Dass da der Joachim Treusch sogar neidisch wird, das habe ich selten erlebt. Stimmt.
Richtig, denn ganz sicher können wir mit den indigenen Studenten nicht aufwarten. Aber ansonsten aus all den Ländern, die Sie gerade vorgelesen haben, haben wir natürlich Studenten. Und der Vorteil, der bei uns die gelebte Wirklichkeit und die Papierform dichter aneinander bringt, als man in manchen Fällen vielleicht zu Recht befürchtet, ist, dass alle diese Nationen hier auf dem Campus wirklich leben. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und das über 9 Monate im Jahr. Das gibt Begegnungen, die Sie sonst gar nicht so erzeugen könnten. Und wenn man dann lernt, das knüpft dann das an, was Sie gerade gesagt haben, Herr Schlüter, dass unsere indische Tanzgruppe, darüber hatten wir ganz kurz auch in Salzburg schon gesprochen, einmal aus Versehen räumliche Schwierigkeiten gemeinsam mit der afrikanischen Tanzgruppe im selben Raum üben musste. Und dabei wechselseitig festgestellt haben, zusammen wird es spannender, weil die Indian Dancing Leute fanden das African Dancing viel lebendiger, viel impulsiver. Und die African Dancer fanden das Indian Dancing viel eleganter, viel stilsicherer. Und ich sagte, daraus machen wir gemeinsam was. Dieses kann nur auf einem Campus wie diesem passieren. Da gibt es auch nichts Vergleichbares.
So, das war jetzt die erste Annäherung. Nachher, Herr Treusch, befragen wir Frau Fendt mal ein bisschen intensiver nach ihrer Vita. Einverstanden?
Gerne.
Nordwestradio unterwegs mit der Mozarteum-Professorin Helmi Fendt aus Salzburg und dem Präsidenten der Jacobs-University Bremen, Professor Dr. Joachim Treusch. Herr Treusch, schlüpfen Sie mal mit mir gemeinsam in die Moderatorenrolle und lassen Sie uns neugierig Frau Fendt nach ihrer Biografie befragen, die Sie genauso imponiert wahrgenommen haben wie ich. Frau Fendt, Wettkampftätigkeit im Kunstturnen und in der rhythmischen Sportgymnastik, damit haben Sie angefangen.
Das war mal ein Strang, das war ein ganz, ganz großes Interesse und die Sache hat mich damals sehr fasziniert. Heute inzwischen denke ich sehr viel nach über das...
Bleiben wir da mal. Okay. Bis hin zur Teilnahme an deutschen Meisterschaften und nominiert zur Teilnahme an Weltmeisterschaften. Mhm. Sehr sportlich ausgerichtet.
Und genau an dem Tag, als das passiert war, bin ich nach Hause gefahren und hatte den Pokal in der Hand und guckte ihn an und wollte das nie mehr machen. Hab gebrochen mit dem Tag. Irgendwie hatte ich da einen Zenit erreicht und wusste, jetzt geht's anders lang. Und das ist tatsächlich so gewesen. Ich habe mit dem Tag, eigentlich am nächsten Tag schon angefangen, mich selber zu fragen und dann auch in der Vermittlung entsprechende Wege zu suchen und zu finden, experimenteller mit den Dingen dieser Welt umzugehen. Denn das, was ich da gemacht hatte, war sehr normativ, war sehr produktorientiert und war orientiert an einem Begriff, an einem Leistungsbegriff, den ich heute wesentlich erweitern würde. Und bin sehr froh, dass mir diese Dimensionen doch so allmählich, dass die auch zu mir gehören in meinem Denken.
Und dann haben Sie gesagt, jetzt mache ich Schluss mit dem Spitzensport und werde Geigerin. Und wie selbstverständlich gehen Sie da auch? Werden Sie Spitzengeigerin, die in den USA Konzerte gibt? Oder wie geht das?
Ja, das ist eigentlich parallel gelaufen. Das Geigenspiel hat ja sehr viel früher angefangen. Und ich habe zwei Musikstudien in Köln absolviert. Erst ein pädagogisch orientiertes, also Lehramt für Musik an Gymnasien. Und dann ein künstlerisches. Das war damals ziemlich ungewöhnlich, dass man in Köln sich schon kammermusikalisch als Duo ausbilden lassen konnte. Und das habe ich mit meinem damaligen Freund und späterem Mann wahrgenommen und wir haben uns als Klavier-Geigen-Duo ausbilden lassen und sind dann, ja, das geht dann manchmal so, da kam eine amerikanische Agentur, die uns gehört hat in Köln und hat uns eine Reise angeboten, wo wir, da haben wir Kopf gestanden und so hat es angefangen, 30 Konzerte zwischen New York und Los Angeles.
Das haben Sie nicht geschafft, Herr Trosch, weil Sie sagten eben, Sie hätten auch Geige gespielt.
Ja, nein, das habe ich sicherlich nicht geschafft. Aber ich habe da auch eben sehr früh meine Grenzen gesehen, habe dann die Geige in die Ecke gestellt und habe mich mit anderen Dingen beschäftigt. Aber was mich gerade fasziniert hat an dem, was Sie sagen, also weg vom Normativen hin zum Kreativen, dann war es wahrscheinlich auch eine sehr bewusste Entscheidung, ein Duo zu machen und nicht etwa bei den Berliner Philharmonikern in der ersten Geige zu sitzen. Da wäre der Sprung aus dem Normativen heraus ja nicht so weit gewesen.
Das stimmt auf jeden Fall. Also eine Podiumstätigkeit in einem Orchester ist natürlich ganz was anderes als eine Podiumstätigkeit, die man zu zweit an verschiedenen Instrumenten gestaltet. Das ist richtig. Und trotzdem muss ich sagen, wir sind, wenn wir heute darüber nachdenken, wie das eigentlich gelaufen ist, wir sind beide sehr, sehr froh gewesen, dass wir uns entschieden haben, dieses Leben auf dem Podium nicht als unsere einzige Lebensform als auserkoren anzusehen, sondern eine ja, einfach vielfältigere und vieldimensionalere Form des Daseins auf diesem Planeten zu wählen. Und wir sind froh, dass wir da beide ähnlich gestrickt waren, sonst wäre das ein Problem geworden. Also ich glaube, wir wären als Ehepaar schwerlich zusammengeblieben, wenn man die Kommunikation beschränkt auf, wo übst du, wann üb ich? Wie ist die Akustik, geh du schon mal vor, wann treffen wir uns zusammen? Wann ist die Pressekonferenz, wann... Und so ist das dann jeden Tag, jeden Tag. Und dann ist verordnete freie Zeit. Genau. Was ist in der verordneten freien Zeit? Neue Programmerarbeitung und so weiter. Ja, und das fanden wir dann irgendwann auch nicht mehr gut. Wir wollten einfach doch das Leben anders ansehen.
Sie sind mit Ihrem Mann nicht nur durch die USA gereist, sondern waren auch in Afrika. Und da haben Sie wieder ein Damaskus-Erlebnis gehabt, habe ich in der Salzburger Zeitung, Salzburger Nachrichten mal gelesen. Und da soll ein Hund eine Rolle gespielt haben, eine ganz zentrale. Können Sie uns die Geschichte vielleicht erzählen, Frau Fendt?
Ja, so banal wie das ist, so einschlagend war dieses Ereignis. Das war eine Tour, organisiert vom Goethe-Institut. Ich sitze als Geigerin in einem Streicherensemble, das dirigiert wird von Dr. Günther Kehr. Und da passiert Folgendes, wir sind in einer der Städte Afrikas, ich weiß jetzt gar nicht mehr, entweder war das Togo oder Kamerun. Wir spielen unser Programm und ja, wie das in Afrika ist, so ein Konzert ist einfach ein ganz anderes Ereignis. Das ist von der Kleidung angefangen zur akustischen Ästhetik, zur visuellen Ästhetik, zur Wahrnehmungsästhetik, insgesamt etwas ganz anderes. Da kam man mit Kind und Kegel und Hund und was so zur Familie gehörte dazu und es war entsprechend laut. Und irgendwann mussten wir ja dann anfangen und dann fingen wir auch an, Bach. Mhm. Und da passiert es, dass... Ja, da, so ein Hund blieb da nicht still sitzen. Es kam auf einmal ein Hund, der dann an den Frackschößen des Dirigenten, der vor uns stand, von hinten spielte und sich daran ergötzte. Denn klar, die Frackschöße, die tanzten natürlich munter, entsprechend den Armbewegungen hin und her und rauf und runter. Und ich sitze dem Dirigenten ziemlich gegenüber und sehe auf einmal dieses Bild, dieser spielende Hund und wir natürlich alle todernst. Und da habe ich mich nicht mehr halten können. Da hat es bei mir an demselben Tag dann abends ziemlich geklickert. Und ich habe angefangen, ich war damals noch ziemlich jung, ich habe angefangen nachzudenken, sag mal, was machen wir hier eigentlich für eine Kulturarbeit? Wir bringen unsere zentraleuropäische Klassik mit unseren europäischen Instrumenten hier nach Afrika und ich fand das alles sehr befremdlich. Hab dann versucht, nicht in den Hund natürlich reinzuschlüpfen, aber der hat in diesem Gegenblick, das war wirklich wie so ein Vis-à-vis-Theater.
Also Sie hatten Blickkontakt mit dem Hund?
Ich hatte Blickkontakt mit dem Hund.
Der Dirigent hatte ihn hinten am Frack.
Und ich wusste gar nicht, ob der das überhaupt bemerkt hatte. Aber die Szene war in ihrer Witzigkeit und gleichzeitig auch in ihrer, das war ja eine Performance uninszenierte Art, war die der Anstoß für eine ganz, ganz tiefgreifende Frage, was tue ich überhaupt, wenn ich da mitreise in einem Ensemble als Geigerin und in eine völlig fremde Kultur hineingereist werde, ohne in irgendeinen Dialog zu gehen mit den Leuten. So, und das war so der Anstoß, mir selber die Frage zu stellen, geht das so weiter oder müsste das anders weitergehen? Und dieses Müsste beschäftigt mich bis heute.
Können Sie diese Fragestellung verstehen, Herr Drosch?
Ja, absolut. Was mich jetzt noch interessieren würde, also wir merken ja hier auch, dass Afrikaner einen ganz anderen kulturellen Habitus haben, als wir mit manchen gar nicht zurechtkommen, was wir selbstverständlich finden. Wie hat denn das Publikum reagiert?
Das Publikum hat sich amüsiert. Ja. Natürlich amüsiert. Und wir, alle heilig erzogen, ne? Wir als Ensemble sollten natürlich ernst bleiben. Und das ist man ja gewöhnt, man ist sehr trainiert. Und eben diese Mehrfachszenerie, die war geradezu grotesk. Und genau das, finde ich, das sind so Anstöße. Wir inzwischen im Zuge der Globalisierung haben um uns herum permanent Mehrfachszenerien. Aber wie... Und da kommt eben Education so ins Spiel. Wie trainieren wir uns, um das wirklich sensibel wahrzunehmen und darauf sensibel zu reagieren, bis hin zu, wir brauchen andere kommunikative Tools. Nicht nur im Sinne von, ach, die sind anders oder die machen das anders oder die äußern sich anders. Das ist zu wenig. Deswegen bin ich ja so daran interessiert, an der Erforschung von kommunikativen Möglichkeiten in der Diversität von Kulturen.
War dieses Erlebnis mit dem Hund bei diesem Konzert in Afrika mehr oder weniger der Ursprung auch für die Gründung dieses
Lab Interarts. Ich glaube, da hat es ganz viele Impulse gegeben.
Da erzählen Sie uns gleich ein bisschen mehr von. Frau Fenn, Sie haben uns eben erzählt, wie Sie in Afrika auf die Idee gekommen sind, ohne wahrscheinlich an den Namen gedacht zu haben, Lab Interarts, dieses Institut oder wie nennt man das? Ist es ein Projekt oder ein Institut am Mozarteum?
Bei uns heißt das eine Plattform.
Eine Plattform.
Eine selbstständige Plattform.
Würde man bei uns möglicherweise Institut sagen?
Könnte man auch Institut
Was
nennen.
Was ist darunter zu verstehen?
Das ist eine Einrichtung, die abteilungsübergreifend im Hinblick auf das Mozarteum, universitätsübergreifend im Hinblick auf die Universitäten Salzburgs, Studierenden aller Fachbereiche die Möglichkeit anbietet, über Projektarbeit, die ausschließlich mit improvisatorischen, experimentellen Verfahren entwickelt wird, teilzunehmen, grundsätzlich.
Sie kriegen Musik, Tanz, Theater, Film, alles machen Sie da.
Und zwar alles, ich mache das, was zusammenkommt durch die jeweiligen Studierenden, die, wenn sie aus Multimedia Arts kommen, sind davon Vertreter, kommen sie aus dem Bühnenbild, kommen sie, der eine bläst Trompete, der dritte spielt Geige, der vierte kommt aus Musik- und Tanzpädagogik, aus der bildenden Kunst, aber es kommen auch, es kommen immer mehr von der Paris-Ludron-Universität, aus den Geisteswissenschaften, von der Kommunikationswissenschaft kommen regelmäßig Menschen. Es kommen aber auch Studierende aus der Germanistik. Manchmal kommen auch Menschen aus der, ich habe jetzt Genbiologen in Projekten. Also die, muss ich sagen, per se keine performativen Erfahrungen haben, die aber sehr interessiert daran sind, wie man durch experimentelle Methoden etwas gemeinsam in Bewegung bringen kann und so weit ausarbeiten kann, dass daraus eine Performance wird, wo jeder seinen Platz erhält.
Heutzutage fragt man doch immer gerade in Zeiten des Bachelorstudiums, was werden die nachher, die Studierenden? Was können sie damit beruflich anfangen? Oder ist es mehr Spaß?
Das sind Ergänzungsstudien, die sie sich anrechnen lassen können. Also unsere Studien in Österreich sind so gestaltet, dass zwischen 15% und 18% im sogenannten Ergänzungsbereich studiert werden muss. Das sind freie Fächer, die sie sich selbst zusammenstellen, unabhängig von ihren Hauptstudien. Das ist also sozusagen ein kleiner Pool besonderer Art. Was die werden, das ist überhaupt nicht die Frage. Die wichtigste, glaube ich, das Wichtigste, also das, was mit dem Angebot verbunden ist, ist, dass sie eine Erfahrung machen, erstens in der prozessualen Art einer Entwicklung von etwas. Und da würde ich sagen, Sie haben vorhin die Chaosforschung genannt. Wir benutzen sehr, sehr viele Parameter der Chaosforschung, um die einzelnen Entwicklungsschritte innerhalb einer Projektentwicklung zu begleiten, auch lesend zu studieren. Also Chaosforschung ist, das sind Texte, die, würde ich sagen, die gehören fast zum Standardrepertoire, bis hin zu französischen Philosophen, die ich ganz besonders mag. Die haben nämlich sehr viel Ähnlichkeit damit, zum Beispiel Gilles Deleuze, die Welt als Patchwork oder die rhizomatischen Strukturen, die uns eine Denkplattform reichen, dass im Grunde erstens alles mit allem verbindbar ist, ob jetzt jemand mit dem Fach kommt oder mit dem Fach kommt. Die Konnexion aller Dinge, die Frage ist natürlich wie, die Heterogenität und die Mannigfaltigkeit.
Herr Treusch, klingt das exotisch für Sie? Passt das an deutsche Hochschulen, passt es an die Jakobs-University?
Klingt eigentlich nicht sehr exotisch. Man kann ja auch etwas anders ausdrücken, was Sie gerade gesagt haben, Frau Fendt. Im Mittelpunkt stehen Wechselwirkungen, die aber durch ihre Rückkopplungen zu Nichtlinearitäten führen, zu Unerwartetem, was der Mensch normalerweise, der rational gestrickt ist, so nicht denkt. Und wir bemühen uns da genauso hier darum. Also wunderbar, Sie sagen 15% bis 20% dieser vom Hauptfach abgekoppelten Erfahrungswelt. Wir sind da vielleicht noch nicht so gut, aber die Idee, wir haben genau 16,6%, nämlich ein Sechstel des Gesamtstudieninhaltes, ist außerhalb des Faches in sogenannten University Study Courses oder selbstgewählten Kursen aus dem jeweils anderen Fach, der anderen School. Wir haben ja nur zwei Schools, also keine 17 Fakultäten, zwei Schools, Naturwissenschaften, Geist, Sozialwissenschaften. Jeder muss ein Sechstel entweder aus der anderen Schule oder aus einer Verbindung bei der Schule. University Study Kurse sollten zum Beispiel über Weltseuchen redet ein Statistiker mit einem Gesundheitsforscher. Dass wirklich die verschiedenen Blicke vor den Studenten entfaltet und für die Studenten aufbereitet werden. Die Idee ist eine ganz ähnliche. Was die nachher werden, ist dafür völlig uninteressant. Sie sollen einen offenen Blick bekommen.
Ist das für Sie interessant, sowas zu erfahren? Oder können Sie sich vorstellen, dass da möglicherweise sogar irgendwas an Austausch stattfinden kann? Denn Sie sind in Salzburg aufeinander zugegangen. Sie haben noch eine weitere Professorin in Salzburg beflirtet, Herr Treusch. Das habe ich aus einer E-Mail entnommen, die mir die Rektorin der Fachhochschule Salzburg geschickt hat, mit der Sie über Logistik diskutiert haben, Frau Professorin Kerstin Fink. Vielleicht ergibt sich in der Zukunft ein engerer Kontakt zu Herrn Treusch, schreibt sie. Was haben Sie denn veranstaltet in Salzburg? Da bei den Professorinnen müssen Sie ungemein charmiert haben.
Also Herr Schlüter, diese Frage birgt natürlich auch ein kleines bisschen Theo Schlüter in sich. Wenn der richtige Pandoro heißt er, ne? Beim Shakespeare, um nicht das schreckliche Wort Kuppler zu benutzen, am Gange ist und dafür sorgt, dass Kontakte geknüpft werden, dann wundert er sich auch bei Shakespeare im Nachhinein nicht, dass das funktioniert hat. Das war die Anlage und sie hat gut funktioniert, weil die Partner eben, ich darf das mal sagen, für die Partner, die ich getroffen habe, Partnerinnen, aussprechend interessant waren und ich habe sehr kurzer Zeitspanne schon gemerkt habe, wo Interessen so ähnlich laufen, dass es auf der Hand liegt, dass man voneinander lernen kann. Was sich daraus entwickelt, wird die Zukunft zeigen. Eine Entwicklung haben wir heute gerade hier, dass Frau Fendt hier ist und sich mal anguckt, wie weit bei uns die Wirklichkeit sich von der Papierform unterscheidet und dann nachher vielleicht sagt, okay, das scheint so zusammenzupassen, dass es sich lohnt, weiter darüber nachzudenken. Ich hoffe das natürlich.
Also das ist durchaus denkbar, dass da sowas an Kooperation, was weiß auf welche Art auch immer, zustande kommt?
Ich fasse mal ganz zum Beginn des Gesprächs zurück. Ich würde mich ungern durch eine Äußerung unter einen normativen Druck setzen, dem ich nachher kreativ nicht mehr begegnen kann. Was sich entwickelt, ist völlig offen, aber ich sehe, dass der Gedankenaustausch schon Entwicklungen in Gang setzt, schon in meinem Kopf. Und ich sehe, dass offenbar manches von dem, was ich träume, auch realisierbar ist, eben auch über Vorlesungen hinaus. Und dass wir beispielsweise das, was wir im Theater hier machen, wir merken es ja, die Rückwirkung auf die Studenten, die mitmachen, ist ungeheuer. Aber natürlich gibt es für Theateraktivitäten bei uns keine Credit Points, weil wir da keine professionellen Wege der Abwicklung hätten. Wir sagen das jetzt einfach Spaß, aber was ich deutlich sehe ist...
Aber die Studierenden machen es trotzdem.
Die machen es mit Begeisterung trotzdem. Und was ich sehe ist, obwohl unser Studium ja in 3 Jahren die 4 Jahre des amerikanischen Systems zusammenpresst und also eigentlich sagen kann, die haben genug zu tun, dafür ist immer noch Raum. Und die Formung der Persönlichkeiten über Tanz, Theater, Musik, Sport, nicht zu vergessen, ist unglaublich. Und da das Ganze noch in diesem interkulturellen Kontext passiert, vorhin kurz angesprochen, ist der Lerneffekt natürlich noch eine Stufe intensiver. Und ich würde gerne auch deswegen nochmal zurückkommen auf den vorhin von Ihnen geschilderten Lebenslauf von Frau Fendt. Was ist zu lernen, wenn man zum Beispiel zu Indigenous geht? Was kann man für hiesiges Leben daraus lernen? Ich merke, dass ich von all den konfuzianisch Erzogenen in der Diskussion mit den sokratisch Erzogenen, die einen fragen, die anderen hören zu, die einen finden Nachahmen genau das Richtige, die anderen sagen, um Gottes Willen, nein, du musst originell sein und musst deinen Professor möglichst schnell irgendwo mal auch hart annehmen. Das Zusammenkommen dieser Kulturen ist schon dramatisch. Ich kann mir vorstellen, wenn man wirklich nach Australien geht zu Ureinwohnern, dass dann noch ein ganz neues, weites Feld sich öffnet, in das ich jedenfalls keinen begründeten Einblick habe.
Ein neues, weites Feld, wo eben nicht nur der, ich zitiere, brightest mind gefragt ist, sondern auch noch was ganz anderes, was mit sensitiver Wahrnehmung zu tun hat.
Ich höre, Frau Fendt, das wird nicht der erste Besuch von Ihnen in Bremen bei Herrn Professor Treusch in der Jakobs-University sein. Helmi Fendt, Professorin am Mozarteum in Salzburg, ist bei uns und Professor Dr. Joachim Treusch, Präsident der Jakobs-University Bremen. Wir haben jetzt schon häufiger gehört, beide sehr international ausgerichtet, reden von Global Education, so hat Frau Fenters zwischendurch mal genannt, von einer globalen Erziehung, von einer globalen Bildung und Ausbildung. Und trotzdem sind sie beide zueinander gekommen über einen Philosophen, Leopold Kohr, der Philosoph der Kleinheit. Der stammt aus Salzburg und der hat ja eigentlich dafür gesorgt, dass es im vergangenen Jahr Salzburg-Tage in Bremen gab und jetzt Bremen-Tage in Salzburg. Die wurden übrigens eröffnet von Bremens Bürgermeisterin Caroline Linnert und der Salzburger Landtagsabgeordneten Dr. Brigitta Pallauf, die für Kunst und Kultur im Salzburger Landtag zuständig ist. Und wir hören mal kurz, was sie bei der Eröffnung der Bremen-Tage gesagt hat.
Die Verbindung Salzburg-Bremen, in dieser Verbindung liegt Musik, hat sich eben auf mannigfache Weise gefestigt und wurde zu einer wirklichen Freundschaft. Einerseits mit Kultur, andererseits auch mit Wissenschaftsaustausch. Begründet bzw. gebaut ist diese Beziehung aber in Leopold Kohr, dem Salzburger Philosophen, dem Vordenker, dem Mann mit Weitblick, dem Salzburg sowie Bremen sehr viel Achtung entgegenbringt. Seine Anliegen und seine Grundsätze sind für beide Regionen aktueller und zeitgemäßer denn je. In Österreich führen wir gerade eine Föderalismusdebatte, brauchen wir unsere Landtage. Ja, wir haben heuer 150 Jahre Salzburger Landtag gefeiert. Ist er wirklich schon out? Wir diskutieren es hart. Und ich denke, Bremen als kleinstes Bundesland muss wohl auch ab und zu, nicht zuletzt aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der Rahmenbedingungen, auf seine Selbstständigkeit pochen und auch, ja, um sie kämpfen.
Herr Professor Troisch, passt das zusammen, global denken und sich auf einen Philosophen zu berufen, der eher die kleinen Einheiten für wichtig hält und für die am überlebensfähigsten hält, obwohl er kein Provinzler war, mit Sicherheit nicht, sondern auch global gedacht hat. Aber Sie haben das gemerkt an dieser Debatte, Föderalismusdiskussion auch in Österreich. Und da ist dann das kleine Salzburger Land so bedroht, so ähnlich wie Bremen. Und dann schließt man sich hinter so einem Philosophen zusammen. Und gleichzeitig ist man Präsident einer Hochschule mit Studenten aus, ich weiß nicht, 100 Ländern etwa. Und Frau Fendt macht Projekte heute in Afrika, morgen in Indien und übermorgen in Neuseeland. Passt das zusammen?
Also ohne mich dabei auf Leopold Kohr zu berufen, den ich dafür nicht genau genug studiert habe. Der Grundansatz, dass man kleine, in sich gesunde Einheiten braucht, von denen aus man nach außen wirken kann, der scheint mir im menschlichen Leben angelegt vom Urbeginn an. Wir verlieren ja gerade im Augenblick, jedenfalls ist mein Gefühl, ein bisschen an Kraft in der Urzelle der Familie, von der es eigentlich ausgehen muss. Ich habe immer empfunden, und das wurde mir speziell in China sehr ausdrücklich bestätigt im Zusammenhang mit der Expo, dass Bremen fast eine Idealstadt ist, potenziell, weil sie mit unter 1 Million Einwohnern, aber immerhin über 500.000, groß genug ist, sich ein Theater, mehrere Universitäten, Kunsthalle, Orchester, sogar zwei, etc. etc. zu leisten. Andererseits aber nicht so groß, dass keiner mehr keinen kennt. Dass also die innerstädtischen Begegnungen noch funktionieren. Das scheint mir ungeheuer wichtig. Und von daher kann man aufbauend auf dem internationalen Geist, den Bremen aus alten Hansezeiten schon mit sich bringt, natürlich wunderbar aufbauen. Aber man muss die gesunde interne Kommunikation zunächst mal stabilisieren. Ich denke, Salzburg ist ein bisschen ähnlich, ist nicht so groß wie Bremen. Natürlich stark international gefordert, mit all dem, was es auch an Festspielen etc. zu bieten hat. Die Gefahr, die dort bestehen könnte, kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht zu lange und zu oft in Salzburg bin, ist, dass Salzburg seine innere Zusammenkohäsion, sag ich mal, verliert, weil es zu oft im Außenkontakt ist. Und darum ist es schon wichtig, und das merke ich immer, wenn ich da unten bin, dass die Salzburger doch einen starken Stolz auf ihre Stadt haben. Wie weit das die gesellschaftlichen Schichten zusammenhält, das wage ich nicht zu beurteilen. Wo es da Filz und Klüngel gibt, den es natürlich auch in Bremen gibt, den es überall gibt. Aber ich denke, diese Das war Ihre Frage. Die gesunde kleine Einheit ist die Grundlage jeder Weiterung.
Sie arbeiten ja auch, Frau Fendt, mit der Leopold-Kohr-Akademie an der Salzburger Universität gelegentlich in Projekten zusammen. Gelegentlich. Also schließt sich nicht aus regionales Bewusstsein und globales, internationales Denken?
Im Gegenteil. Also ich kann Ihnen da nur, ich kann das nur hundertfältig unterstreichen. Gerade im Bereich der Kommunikation ist es nicht hinreichend und nicht ausreichend, wenn wir in globalen Bezügen darüber nachlesen, darüber forschen, darüber reden und darüber lesen, sondern das ist für mich ganz, ganz zentral, dass man selbst in einem kleinen dimensionalen Projekt durch diese ganzen verschiedenen Ups and Downs und durch die verschiedenen Bifurkationen, jetzt kommt die Chaosforschung rein, durch die Unbestimmtheiten, durch die, man weiß am Anfang überhaupt nicht, was da rauskommt, dass man da durchgegangen ist mit all den verschiedensten Facetten, um dann die Feder in die Hand zu nehmen und zu sagen, jetzt weiß ich, worüber ich schreiben kann. Es ist nicht nur ein darüber sich äußern, sondern ich bin wirklich durch Prozesse durchgegangen und von wegen kleiner Einheit, ich im Augenblick das laufende Salzburger Projekt mit dem Titel Performative Self-Portraits, da hatte ich so viele Anmeldungen, dass ich, das mache ich automatisch, die Gruppe in drei Teilgruppen untergliedert habe, weil die Gruppen sonst in der tiefen Erfahrung nicht hinreichende Erfahrungen machen können. Und dann teile ich die Gruppen, das heißt also die Prozesse laufen dann parallel und wir führen die hinterher zusammen.
Also small is beautiful. Sie sagten, Frau Fendt, manchmal ist es sehr interessant oder meistens ist es sehr interessant bei dem, was Sie machen, dass man, wenn man anfängt, nicht weiß, was dabei rauskommt. So ähnlich war es bei der Sendung auch. Oft kommt was Interessantes raus bei Ihnen. Ich hoffe, bei uns ist auch was Interessantes rausgekommen. Vielleicht kommt ja auch noch was Interessantes dabei raus, was Sie mit Herrn Trosch noch weiter besprechen. Eine Kooperation Bremen-Salzburg. Wer weiß, Herr Trosch, auch Sie wissen nicht, was hinten rauskommt. Herzlichen Dank.